und herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Ich bin Sarah und hier komme ich mit Menschen ins Gespräch, deren berufliche Wege sich durch interessante Schlenker auszeichnen. Mein heutiger Gast ist Christoph Harrach. Er ist unter anderem Speaker, Autor und Aktivist im Bereich nachhaltige Lebensführung. Hier ist er in den verschiedensten Aufgabenfeldern tätig und hat auf vielen Gebieten Pionierarbeit geleistet. Das von ihm initiierte Projekt Karma Konsum, A New Spirit in Business, wurde 2009 und 2014 als offizielles Projekt der UNESCO im Rahmen der UN-Dekade für nachhaltige Bildung ausgezeichnet. Seine Ursprünge liegen jedoch ganz woanders. Als Diplombetriebswirt ist er auch ausgebildeter Yogalehrer und Diplom-Kommunikationswirt. Eine seiner ersten beruflichen Stationen führte ihn zum Neckermann-Versand als E-Commerce-Manager. Im Spannungsfeld von Zahlen, Daten und Fakten und den leisen Tönen aus der persönlichen Innenschau hat besonders Yoga seine beruflichen Spurenwechsel geprägt und beeinflusst. Darüber und vieles mehr kommen wir jetzt ins Gespräch. Christoph, schön, dass du da bist.
Ja, Sarah, danke, dass ich da sein darf.
Total gerne. Ich freue mich, dass wir das jetzt hier hingekriegt haben.
Ja, ich freue mich auch und bin gespannt, über was wir reden werden und vielleicht auch welche Spuren wir wechseln werden.
Ja, genau. Ich habe mir gedacht, für diejenigen Hörer, die dich nicht kennen, wenn man dich googelt, dann stößt man so als erstes irgendwie ganz oft, egal wo man raufgeht, auf das Thema Vordenker für nachhaltige und gesunde Lebensstile und verantwortungsvolles Wirtschaften. Das ist so der erste Punkt, der einem ins Auge springt. Dann bist du ganz oft erwähnt mit deiner Homepage Karma Konsum und auch mit einem ganz aktuellen Thema, womit du dich beschäftigst, Nachhaltigkeitsempowerment von MitarbeiterInnen. Mhm. Und wir haben uns ja im Sommer quasi kennengelernt. Mhm. Mein Thema ist Spurenwechsel, der Berufswege-Podcast. Und als ich mir deine Vita durchgelesen habe und gesehen habe, okay, Diplom-Betriebswirt und Yogalehrer plus die ganzen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, wenn man direkt auf deiner eigenen Homepage ist, sieht man, du bist Speaker, Autor, Aktivist, Unternehmer, Bildungsbeauftragter, Bildungsreferent, Lehrbeauftragter, also so ein ganzer Strauß. Und als wir im Sommer kurz auf das Thema gestoßen sind, dass ich diesen Podcast mache und das erwähnt habe, hast du direkt gesagt, oh, damit kann ich was anfangen. So Spurenwechsel. Und deswegen dachte ich mir, wäre es ganz schön, wenn wir vielleicht so ins Gespräch einsteigen. Was hat dich da so angetippt? Wo hast du gedacht, ah ja, da kann ich irgendwie, das bringt bei mir was zum Klingen. Mhm.
Ja, vielen Dank erstmal für die vielen schönen einleitenden Worte. Ja, wenn du das so sagst, wird mir auch erstmal selber bewusst, wie vielfältig ich als Person bin und wie vielfältig meine Projekte sind. Und ja, als du mir dann den Begriff Spurenwechsel so genannt hast und im Kontext von Beruf, habe ich auch bei mir selber sofort gemerkt, ah ja, ich hatte auch schon mehrere Spurenwechsel so. Und und nur durch diese Spurenwechsel bin ich da, wo ich heute bin. Ja, und deswegen, ich glaube, diese Spurenwechsel, die kennen wir alle im Leben. Manchmal machen wir ein Überholmanöver und manchmal riskieren wir etwas. Manchmal werden wir überholt oder gar abgedrängt auf eine andere Spur. Also ich glaube, das kennt jeder im Leben, dass so diese, ja, wenn wir diese Straße oder diese Spur oder eine Autobahn uns vorstellen, wo wir drauf unterwegs sind, dass es da immer wieder Momente gibt, wo wir die Spur wechseln und vielleicht irgendwo anders abbiegen. Und so fand ich das eine schöne Idee, so diese, das Leben, wie das sich so entwickelt mit diesem Bild von Spurenwechsel darzustellen. Das fand ich ganz toll und kreativ. Und deswegen dachte ich, ja, wenn ich da vielleicht auch was sagen dürfte, würde ich mich sehr freuen.
Voll gerne, ich bin ganz happy.
Ja. So kam ich so, wir sagen ja, ich bin Yogalehrer, in meinen Kreisen sagt man dann, da bin ich dann in Resonanz mitgegangen. Ja. Mhm. Also ich habe Hardcore BWL-Begriffe, kann ich präsentieren, aber auch viel Spirituelles. Und das ist vielleicht auch das, was mich ein Stück weit auszeichnet, dass ich sowohl diese ökonomisch-wissenschaftliche Seite habe, aber auch diese spirituelle yogische Seite. Und das ist auch nicht immer einfach, so diese Spannweite, diese Spuren zu halten. Aber ich bin jetzt auch im Laufe der Jahre immer mehr dazu gekommen, dass das ja alles eigentlich auf einer Spur läuft. So. Und dass das aus unterschiedlichen Betrachtungsperspektiven vielleicht nicht so ganz konsistent wirkt, so Yoga und Wirtschaft. Aber ja, da werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch drauf kommen, was das eine mit dem anderen zu tun hat oder auch, was das für mich persönlich, auch das Yoga zu diversen Spurwechseln geführt hat. Ne?
Das finde ich ganz interessant, dass du da schon anknüpfst. Das ist auch das, wo ich gedacht habe, Mensch, das interessiert mich wahnsinnig. Also so wie du angefangen hast, das ist eigentlich fast so ein bisschen parallel auch gewesen. Aber ich nehme an, Diplom, Betriebswirt, das war so das Erste, ne?
Ja, vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin in einem ganz gutbürgerlichen Herkunftsfamilie groß geworden. Meine Eltern Nachkriegsgeneration, mein Vater hatte den Krieg sogar noch miterlebt. Und diese Zeit des Wirtschaftswunders, ich bin in den 70er Jahren geboren, das waren halt so die fetten Jahre. So. Und da war auch wenig, also diese ganzen alternativen Strömungen wie Umweltbewegung, Frauenbewegung, Friedensbewegung, Hippies, Spiritualität, das war ja alles noch so mega in der Nische. Und ich bin einfach in einer Familie groß geworden, die ganz gut bürgerlich mit all diesen Alternativen nichts zu tun hatte. Dementsprechend habe ich auch die gut bürgerlichen Werte von Leistung und von Schaffe, Häusle bauen und so, das habe ich halt ganz natürlicherweise von meinen Eltern vermittelt bekommen und habe dem Prinzip des ich muss mich nach außen präsentieren, ich muss da beachten, was die Leute über mich denken könnten, ich muss Karriere machen, ich muss auch leisten und so weiter. Also das waren ganz selbstverständliche, auch in dieser Zeit allgemeingültige Normen. Da waren es die wenigsten, die da ausgeschert sind. Von daher bin ich da so groß geworden mit all den Höhen und Tiefen, die man so im Leben hat und wollte eigentlich mal so eine richtige Werbeagentur gründen. Also mein Vater hat bei Coca-Cola gearbeitet, internationaler Konzern und der Inbegriff der Marke, Coca-Cola als Marke, das hat mich fasziniert. Ich habe früher dann als Kind Coca-Cola-Produkte gesammelt und dachte, irgendwann habe ich eine Marketingagentur. Das war schon immer, ich habe Graffiti sprühen, also ich war schon auch immer künstlerisch kreativ und habe dann gedacht, ich mache Grafikdesign und mache eine Werbeagentur auf. Das war dann irgendwie zu kreativ, zu unkonkret. Da haben mich meine Eltern dann gesagt, mach doch vielleicht eher BWL. Dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht, dann habe ich Grafiker kennengelernt in Werbeagenturen. Die haben mir dann davon abgeraten und so kam ich dann zu dem, konservativen BWL, habe das studiert, habe mir dann auch nicht so viel Gedanken zu der Zeit um Politik, Wirtschaft im Allgemeinen gemacht. Ich war da hauptsächlich mit beschäftigt, dass ich coole Klamotten hatte und viel Party gemacht habe, was man als Jugendlicher ja auch normalerweise so tut. Aber wenn ich die junge Generation jetzt heute sehe, Fridays for Future oder die Leute, die da gerade im Dannenröder Forst sich an die Bäume ketten, da glaube ich schon auch, dass heute im Vergleich zu meiner Jugend doch schon mehr Bewusstheit da ist. So, aber gut, ich war so ein ganz Normalo. Dieses Normalotum, hat auch dazu geführt, ich war immer sehr leistungsorientiert, immer Einzelkandidat und habe sehr viel Stress auch gehabt. Ich hatte schon als Kind psychosomatische Erkrankungen und habe dann auch eine Zeit lang das kompensiert durch Rauschmittel, sage ich jetzt mal allgemein. Mhm. Und darüber bin ich krank geworden. Habe einfach das körperlich-seelisch nicht verkraftet, diesen Leistungsdruck, und hatte wirklich mit 19, sage ich mal, zu Abi-Zeiten schon meine erste tiefe spirituelle Krise oder Lebenskrise. So. Mhm.
Also sprich, damit warst du da so an einem Punkt im Sinne von, wo stehe ich eigentlich und wo soll es überhaupt hingehen? Und da, wo ich gerade bin, fühle ich mich irgendwie total verloren.
Ja, ich war einfach psychisch krank. Ja. Ich hatte keine Perspektiven. Ich war in meiner Persönlichkeit sehr zerrissen. Dieses auf der einen Seite Partyboy und auch illegale Sachen gemacht. Und dann auf der anderen Seite dieser Einzelkandidat, der so nach Karriere und dort sich orientiert. Und das hat irgendwann nicht mehr zusammengepasst. Und darüber bin ich dann krank geworden. Und da, ich meine, es gibt immer solche Kalendersprüche, Krise als Chance. Ja. Mhm. Wer das schon erlebt hat, der kann sagen, ja, das stimmt.
Wenn man mittendrin steckt, sieht man das nicht unbedingt immer so.
Genau.
Ne?
Und wenn man dann von außen so einen Kalenderspruch gedrückt bekommt, ja, das ist nur eine Wachstumschance, du wirst dich entwickeln und so, dann da muss man sich auch mit zurückhalten. Aber für mich rückblickend war dieser Tiefpunkt in meinem Leben dann tatsächlich schon wie so eine Abzweigung. Da ging dann plötzlich, kam eine neue Spur in mein Leben dazu. Ja, also diese Hochgeschwindigkeitsspur mit Leistung, Party und so weiter, war plötzlich zu Ende, wie eine Sackgasse. Ich bin in etwas reingefahren, wo die Spur dann nicht mehr weiterging. Mhm. Und plötzlich ging neben mir eine neue Spur auf die ich wechselte. Ja, erstmal so zögerlich ab und zu. Und diese Spur hieß Yoga. Mhm. Ich bin da mit Yoga in Kontakt gekommen und hatte gar keine Ahnung, woher kommt das oder ist da irgendwas Spirituelles, Religiöses dahinter, sondern das war der Rettungsring, den das Leben mir bot. Und ich habe ihn ergriffen und habe einer Yogalehrerin damals vertraut, die gesagt hat, mach diese Übungen und es wird dir besser gehen. Ich habe diese Übungen gemacht und mir ging es besser. So. Und dann habe ich angefangen, regelmäßig Yoga zu machen, aus der Not heraus.
Quasi schon Anfang der 20er so ungefähr.
Ja, mit 19 habe ich angefangen, Yoga zu machen. Das heißt, ich bin jetzt 46. Ich mache 27 Jahre Yoga.
Ja, Wahnsinn.
Ja, genau. Mhm. Ja, das ist gerade für Männer, also ist immer noch heute so, dass 80% der Yoga-praktizierenden Frauen sind. Die Männer, selbst die modernen Männer, tun sich noch schwer damit. Mhm. Und ich habe da schon jetzt einfach sehr viele Jahre Erfahrung, habe dann auch irgendwann eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und dieses Yoga hat einfach mein Leben verändert. So diese Spur, die ich dann ab und zu mal genommen habe, hat halt zu nachhaltigen Veränderungen geführt.
Auch in dem ganzen Themenbereich Beruf quasi.
Ja, auf jeden Fall. Das war, das war quasi, als ich dann, ich glaube, wann war das? 2000, da war ich dann 26, mit dem BWL-Studium fertig war. Hattest du den Ton auch?
Ich habe nichts gehört.
Okay, super. Hier hat es gerade Bling gemacht. Verzeihung.
Alles gut.
Ja, das 2000 habe ich dann meinen ersten, meinen Berufseinstieg in einen klassischen Großkonzern angetreten. Bei Neckermann Versand gab es damals mal ein großes Versandhaus, was die Digitalisierung nicht überlebt hat. Mhm. Dort habe ich als Marketingmanager angefangen und ich habe da zwar schon Yoga regelmäßig gemacht, hatte da schon irgendwie 7 Jahre Yoga-Erfahrung und habe aber dann gedacht, 2000 kam ich aus den USA zurück. Bevor ich bei Neckermann angefangen hatte, habe ich eine Zeit lang in den USA gearbeitet. Und dort gab es ein Yoga, Zentrum in San Francisco, wo ich regelmäßig hingegangen bin. Und in dieser gleichen Yoga-Tradition, also es gibt da verschiedene Yoga-Stile, hat eine Yogaschule direkt in meiner Nachbarschaft damals aufgemacht. Die haben dann eine Yogalehrerausbildung angeboten, die über 2 Jahre berufsbegleitend lief. Der Verein heißt Yoga Vidya. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das ist doch gut. Ich fange jetzt hier meinen Berufsweg an in einem Konzern und irgendwie als Ausgleich in meinem Privatleben mache ich so einen langen Yogakurs auf 2 Jahre, einmal in der Woche und ab und zu ein paar Intensivwochenenden. Das war die Idee einfach so als Ausgleich. Hatte auch da wieder nicht Größeres im Sinn.
Ja.
Und na gut, dann habe ich da im Konzern angefangen, ja, Internetvertrieb mitzugestalten, ein großes Partnerprogramm aufgebaut und habe mich dann über diese Yogalehrerausbildung mehr und mehr ins Yoga vertieft. Und da haben wir dann auch über Philosophie geredet, da haben wir über Spiritualität geredet, da haben wir über Sinnfragen geredet. Was ist der Sinn des Lebens? Wer bin ich? Bin ich nur dieser Körper oder gibt es da mehr? Was passiert nach dem Tod? Wofür ist das hier alles da? Was mache ich? Was ist meine Pflicht, meine Verantwortung? Also alles große Fragen, mit denen ich mich vorher noch nicht so beschäftigt hatte. Und ja, als ich das so in meiner Yogalehrerausbildung alles reflektiert habe, habe ich irgendwie gemerkt, ja, also Elektroschrott, also ich habe viel Elektronikartikel im Internet verkauft, möglichst billig übers Internet zu vertreiben, möglichst viel Provision und Gelder für die Shareholder, für die Anteilseigner zu erwirtschaften, das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Mhm. Ja? So, da habe ich angefangen, mich mit Umweltschutz zu beschäftigen, bin Vegetarier geworden und so weiter. Bin auch durch meine eigene Yoga-Praxis empathischer geworden und habe auch das Leid der Menschen mehr wahrgenommen. Ich habe mehr Mitgefühl für Tiere und die Umwelt entwickelt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich immer mehr aus diesem klassischen höher, schneller, weiter Wirtschaftssystem, in dem ich damals gearbeitet habe, in Frage gestellt habe. Und das hat dann auch zu meiner zweiten Krise geführt.
Ja, schon, wenn ich dir zuhöre und ich stelle mir vor, ich bin beruflich in diesem Bereich irgendwie unterwegs und im Privaten vielleicht so eine Art Schattendasein hat so diese ganze Entwicklung, die mit dem Yoga zusammenhängt und so ganz viele Bereiche anstößt, dass da so ein tiefer Riss eigentlich irgendwie entsteht. Den muss man ja auch erstmal irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war er vorher da oder er ist einem dadurch bewusst geworden, aber damit muss man dann ja auch irgendwann was machen, so, ne? Mhm.
Genau, dann würde ich sagen, genau dann im Alter von, dann war ich vielleicht 2, 3 Jahre bei Neckermann, da war ich vielleicht 28, da gab es dann meine zweite Lebenskrise, die berufliche Sinnkrise. Ja, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich jetzt tun sollte. So, und dann habe ich mit meiner Frau 3 Monate Auszeit in Indien gemacht. War dann der Erste, der bei Neckermann da so eine Art Sabbatical unbezahlten Urlaub genommen hatte. Das war auch ein Novum. Ich war immer so ein bisschen auch meiner Zeit voraus. Also wenn ich heute agiles Arbeiten und Digital Natives, was sie für Ansprüche an Work-Life-Balance und so weiter haben, da fühle ich mich gar nicht so alt, weil ich das auch schon sehr früh hatte, ja. Mhm. Na gut, und dann haben wir 3 Monate
auf. An der Stelle vielleicht auch ganz cool, dass dein Arbeitgeber das damals schon mitgemacht hat. So, ja, ne? Wenn das vielleicht noch gar nicht so in aller Munde war oder so.
Ja, es war interessant. Ich kann mich noch sehr genau an dieses Gespräch erinnern, als ich zu meinem Chef reingegangen bin und wollte danach fragen. Das war ganz witzig. Ich war halt sehr angesehen, weil ich eine sehr gute Arbeit gemacht habe. Und ich bin halt zu meinem Chef rein, schon in dieser Stimmung, ich muss da was sagen und so, ja. Und mein Chef setzt sich hin und meint so, Christoph, willst du kündigen? Und ich so, nein, ich will nur 3 Monate nach Indien. Ach, okay, wenn es nur das ist. Ja, und das war halt, weil er so eine Sorge hatte, so auch schon einfach sich gesorgt hat, dass ich kündigen möchte und er mich verlieren könnte, war dann halt dieses 3 Monate Indien, war für ihn okay. Aber es war natürlich auch irgendwie vorhersehbar, dass 3 Monate Indien zu einer Verbesserung meiner Arbeitsmoral geführt. Ja, also das war irgendwie vorhersehbar, aber ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht, mein Chef nicht. Und dann so bin ich nach Indien gefahren.
Ja.
Natürlich viel Zeit zur Meditation. Und dann wurde mir bewusst, nee, ich muss kündigen. Ja.
Ja. Ja.
Und dann hatte ich damals die Internetdomain yogashop.de und dachte, ja gut, jetzt mache ich das, was ich kann, Internetmarketing und Versandhandel mit Yogamatten, Räucherstäbchen und so weiter. Mache ich mich selbstständig. So.
Ja, schön. Oh, schön, wie du das so sagst. Yogamatten, Räucherstäbchen.
Ja, ein bisschen Ayurveda-Öl dazu.
Ja.
Vielleicht noch eine Klangschale. Also ich hatte mein... Und ich wusste, wie es geht. Ich habe in San Francisco auch bei so einem kleinen E-Commerce-Startup, da hätte ich auch echt große Lust zu gehabt und das wäre auch mit Sicherheit erfolgreich geworden, wenn da nicht die nächste Gelegenheit in mein Leben gekommen wäre, die mich davon abgehalten hat. Und zwar hatte damals zu dem Neckermann-Konzern gehörte ein Textilunternehmen namens Hess Naturtextilien, ein Öko-Textilunternehmen, Versandhändler. Auch im Rhein-Main-Gebiet, ethisch total in Ordnung, sinnvolle Produkte für Mensch und Umwelt. Und irgendwie über einen Kontakt hatten die gehört, dass ich Freiberufler werde. Und dann hat der Geschäftsführer mich eingeladen, ob ich ein freiberufliches Projekt übernehmen kann im Bereich Online-Marketing. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich ein paar Tage für die gearbeitet. Dann waren die so fasziniert und haben gesagt, Harach, auch ihre Werte und so, das passt alles super zu unserem Unternehmen. Wollen Sie hier nicht die E-Commerce-Leitung übernehmen, also eine Führungsposition haben? Dachte ich mir, gut, das Yoga-Imperium kann warten. Jetzt der nächste Karriereschritt, in Anführungszeichen, so vom normalen Marketing-Manager. Ich meine, ich hatte eine Ausbildung, okay, ich war irgendwie 3-4 Jahre nach der Hochschule und plötzlich kriege ich eine Abteilungsleitung von einem kleinen Team, 3-4 Mitarbeitende.
Ja.
Aber dann habe ich gesagt, ja, das mache ich, das entspricht meinen Werten und da kann ich beides verknüpfen und dann ging die nächste Spur auf. Also beruflich habe ich in die Ökoindustrie gewechselt.
Was mich da an dem Punkt interessiert ist, du hast gesagt, du warst diese 3 Monate in Indien, gemeinsam mit deiner Frau, hast viel meditiert, ich wollte gerade sagen, viel telefoniert, nein, viel meditiert. Genau, viel meditiert. Das war dann einfach so klar für dich und dass du das gemacht hast und war das irgendwie, ja, und du hattest halt dann so die Idee entwickelt, okay, wenn ich hier kündige, dann baue ich mir diesen Yoga-Online-Shop quasi, baue ich mir auf und es war, dann warst du da, sage ich mal, mit dir im Rein. Das war so der Weg.
Ja, genau, natürlich. Ich glaube, das kennen alle Existenzgründer, wenn sie aus einer sicheren Anstellung rausgehen, etwas wagen, in eine Freiberuflichkeit oder ein Unternehmen gründen, dass da immer Ängste und Sorgen und so dabei sind. Auch das hatte ich. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals, das war später. Ich habe mich ja dann irgendwann nach Hess Natur wirklich selbstständig gemacht. Bin ich erst noch im Angestelltenverhältnis geblieben. Nee, aber diese Sorgen und Ängste waren da, aber heute rückblickend oder beziehungsweise auch meine Überzeugung aus der Yoga-Perspektive heraus, dass wir auch im Leben geführt werden. Ja, also diese Idee, wir sind irgendwie Führungskräfte unseres eigenen Lebens, ja, dass wir alles selber gestalten, stimmt nur bedingt, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, beziehungsweise es auch in den Yoga-Schriften so schon viele Jahrtausende erklärt wird, dass es auch eine Führung im Leben gibt von etwas Höherem. Ja, ob man das jetzt Gott nennt oder das allumfassende Energie oder Karma oder Schicksal oder wie wir es auch immer nennen.
Und Führung so, dann, also sag ich mal, für diejenigen, denen das vielleicht nicht so ein vertrauter Begriff oder nicht so ein vertrautes Konzept ist, Führung ist dann wie zu verstehen?
Naja, wenn wir heute über Führung sprechen, ist es ja etwas Aktives. Ich führe und oder ich werde geführt. So. Und wer führt uns? Ja, also natürlich führen uns, wenn wir Angestellte sind, die Führungskraft. Aber es gibt auch auf einer anderen Ebene auch etwas wie Schicksal. Nennen wir es mal Schicksal. Mhm. Sodass Dinge im Leben passieren, die wir selber nicht beeinflusst haben und die aber irgendwie uns irgendwo hinleiten und damit uns führen. Mhm. Und das wird mir jetzt in unserem Gespräch halt so richtig deutlich, dass ich hatte vor, diesen Yoga-Shop zu machen, mhm. Räucherstäbchen mhm. und Matten und Klangschalen mhm. zu verkaufen.
Ja.
Und dann kommt aber etwas anderes. Ja?
Ja.
Und ich war daran nicht verhaftet, diese Idee. Und vielleicht war das auch noch aus diesem Sicherheitsbedürfnis heraus. Vielleicht war ich gar nicht so sicher, wie ich dachte. Ich wollte nur halt von Neckermann weg. Und das war die beste Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Dann kam etwas, was besser erschien. Also der Mensch wägt ja auch immer sehr gut ab, Kosten und Nutzen.
Ja.
Und dann war der Nutzen, weiter in der Angestellten-Tätigkeit, in der Führungsposition zu bleiben, höher als mich selbstständig zu machen. Mhm. Aber das hat mich auch nie dann, weil letztendlich habe ich mich ja dann irgendwann selbstständig gemacht.
Ja.
Genau. So, dann gab es diesen Spurenwechsel aus der Konzernwelt und aus dem normalen kapitalistischen Wirtschaftssystem in die alternative Ökonomie, in ein Bio-Pionierunternehmen zu wechseln. Heinz Hess hatte das in den 70er Jahren gegründet. Der hat überhaupt Grundlagen gelegt, dass wir heute Bio-Baumwolle haben können. Mhm. Er hat erste Anbauprojekte in der Türkei auf Bio-Anbau in Baumwolle umgestellt, dass wir eine faire Textilproduktion haben, hat er mit beeinflusst, dass nach sauberen Löhnen und Standards und so gearbeitet wird. Also ich war in so einem Pionierunternehmen, habe mich da von den Werten her sehr wohl gefühlt, habe da auch Verantwortung übernommen und war dann eine Zeit lang glücklich, habe dann aber festgestellt, jetzt passen so die Werte, aber Kreativität, Geschwindigkeit passen nicht. Also ich hatte dann sehr viele Ideen. Ich bin auch so ein Mensch, ich kann sehr viel von der Welt aufnehmen. Das war so, sagen wir mal, 2003, 2004, da kamen die ersten Öko-Fashion-Brands, das, was wir heute normal kennen. Du bist in Bielefeld im mhm. Verticken-Laden, da gibt es Sneakers, ja. da gibt es coole T-Shirts. Das ist nicht mehr so wie früher Jutesack. So.
Ja, genau.
Kamen so die ersten Brands und ich habe das beobachtet und Hess Natur war auch eher Jutesack. Und ich habe dann gesagt, oh, wir müssen jünger werden, wir müssen ein eigenes Produktsortiment für Junge machen und so weiter. Und dann hieß es immer, Herrach, ist ja schön und gut, dass Sie das so sehen, aber konzentrieren Sie sich doch mal auf den Vertriebskanal E-Commerce. Also mhm. Ihr Shop, Ihr Marketing, Ihr Content, das ist Ihre Hauptaufgabe. Und das andere lassen Sie mal den Designern und den Produktmanagern und so, mhm. die werden das schon irgendwie auch sehen und machen. Mhm. Und das hat mich halt demotiviert, weil ich einfach gesehen habe, okay, am Markt passiert sehr viel Innovation, sehr viel Neues, auch stylisch. Also auch das hat mich mehr angesprochen in meine hedonistische Seite. Ich will schön aussehen, ich will nicht wie ein Yogi nur im Gewand rumlaufen, sondern ich will auch gut aussehen, ja.
Ja.
Und diese Stylo-Aspekte in meinem Leben, der war damit unzufrieden mit dem Sortiment von Hess Natur und ich hatte dort keine Selbstwirksamkeit. Ich konnte dieses Thema nicht vorantreiben. Gut, dann kam meine Tochter, 2006 wurde die geboren und aus dieser latenten Unzufriedenheit bin ich dann in Elternzeit gegangen. Ja, das war auch wieder ein Spurenwechsel, auch wieder etwas Neues. Selbst bei Hess Natur, diesem Öko-Unternehmen, war ich der erste Mann, der Elternzeit genommen hatte. Mhm. Das hatten bisher nur Frauen gemacht. Mhm. So, und deswegen, ja, und das war nicht ganz einfach so für den damaligen Geschäftsführer und mich. Wir hatten da unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Familie und Beruf und so weiter. Und das hat dann meine Unzufriedenheit verstärkt, dass ich letztendlich dann gekündigt habe. Mhm. Und dann in die volle Selbstständigkeit gegangen bin. Mhm. Mit einer kleinen Tochter. Und da haben auch viele gesagt in meinem Umfeld, Wahnsinn, du arbeitest jetzt in einem Öko-Unternehmen, in der Führungsposition, alles safe, was willst
du? Irgendwie bist du ja jetzt angekommen, so,
genau.
ne? Mhm.
Und trotzdem hat diese Freiheit, diese Idee von ich will mehr die Welt gestalten, habe ich mich dort behindert gefühlt, so dass ich da nicht wirklich wirksam werden konnte. Und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, habe Karma-Konsum gegründet, das, was du eben sagtest. Mhm. Und dann, das war jetzt wieder ein weiterer Spurenwechsel, dann in die Selbstständigkeit, in der Branche geblieben. Ich hatte über meine Arbeit bei Hess Natur schon sehr gute Kontakte aufgebaut zu anderen Öko-Unternehmen, hatte dort ein Netzwerk, habe diese Styler-Komponente, das haben sehr wenig Leute damals gesehen, dass das kommt.
Und dass das auch eine wichtige Komponente ist.
Oder? Genau, dass das eine wichtige Komponente ist und dass das beim Mainstreaming von Nachhaltigkeit auch eine zentrale Rolle spielen wird. Also die Bionade war so ein Beispiel. Das war so das erste Produkt, was über den Lifestyle-Faktor Nachhaltigkeit zu den Menschen gebracht hat. Und nicht, weil es Überzeugungstäter waren, die an eine bessere Welt geglaubt haben, sondern weil es einfach ein hippes, stylisches Getränk war. Mhm. So, und das hat mich halt fasziniert. Dann habe ich mich damit beschäftigt, wer sind diese Menschen, die solche, also die ökoaffin sind, aber über den Style-Faktor jetzt zu nachhaltigen Konsumenten werden. Mhm. Und da habe ich die Diskussion um LOHAS, das ist so eine Abkürzung, Lifestyles of Health and Sustainability,
also angestoßen, die
Lebensstile von Nachhaltigkeit und Gesundheit, mitgeprägt in Deutschland, habe viele über meinen Blog, ich hatte damals war einer der ersten Öko-Blogger, habe ich viel von diesen Memes, also diese Ideen aus den USA, wie Öko-Lifestyle wird und so weiter, habe ich in Deutschland verbreitet, habe dazu Studien rausgegeben, habe diesen Blog betrieben, habe Konferenzen organisiert und habe dort mitgeprägt, wie Öko sich auch transformieren kann von diesem Jutesackkörner, Fresser, Müsli zu etwas Zeitgemäßem, zu etwas Avantgardistischen, pionierhaften, attraktiven, schönen, sexy, so. Mhm. Und und dafür habe ich dann noch 2010 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis verliehen bekommen für meine Arbeit dann in den Medien. Genau, und dann habe ich das war so diese Karma-Konsumzeit von 2007 bis ungefähr 2014.
Ja.
Da habe ich sehr viele nette Menschen kennengelernt, sehr viele schöne Projekte mitgestaltet, war immer der Gastgeber einmal im Jahr von einer großen Veranstaltung in Frankfurt am Main, die mehrtägig war und habe einen eigenen Existenzgründer-Award, damals der erste Existenzgründer-Award für nachhaltige Startups, ins Leben gerufen. Ja, so habe einfach sehr viele schöne Dinge getan und habe damit mein Geld verdient. Ja.
Ja, und hört sich auch so an, als wäre das so, als hättest du dich damit total befreit, so als wärst du da so entfesselt gewesen, so ein bisschen auch.
Ja, also auf dieser Ebene, ich mache etwas anderes, ja. Und aber auch rückblickend auf der Bedürfnisebene habe ich trotzdem sehr, sehr, sehr gut performt und habe sehr gut geleistet und habe sehr gut meine Zufriedenheit davon oder mich gefüllt, meine Zufriedenheit davon gefüllt, wenn da 1000 Leute saßen und alle haben applaudiert und ich stand auf der Bühne und auch Mangel, den ich in meinem Leben immer auch hatte und immer noch habe, nicht genug zu sein, das, was in unserer Leistungsgesellschaft alle irgendwie kennen, dass wir immer Dinge tun, um andere zu beeindrucken, wenn wir jetzt gerade sehen, wie was auf Social Media passiert, wie wir uns da alle präsentieren und wir wollen geliebt werden, wir wollen Anerkennung. So, und das habe ich
auch gesehen werden auch, denke ich.
Gesehen werden, genau. Mhm. Und das habe ich mit Karma-Konsum auch gut hinbekommen, ja. Nationalen Preis bekommen, weiter. Also ganz viel Anerkennung. Ich möchte es jetzt nicht irgendwie so schlecht reden, aber das ist auch immer wieder, sollten wir uns darüber bewusst werden oder auch darüber reflektieren, was ist unsere Intention? Ja, was bekommen wir und was füllt das in unserem Herzen oder in unserem Leben? Und Ja, aber das war toll und das war gut und ich habe mich da entwickelt und dann irgendwann kam dann auch der nächste Spurenwechsel wieder, also gar nicht aus der Not heraus, sondern wir haben dann irgendwann als Familie entschieden, wir ziehen weg aus der Großstadt. Wir hatten immer irgendwie geliebäugelt, wir ziehen mal aufs Land. Mhm. Wir waren halt mitten in Frankfurt im Hipsterviertel Nummer 1 haben wir gelebt und das war ganz toll auch. Und von heute auf morgen war diese Idee da, wir ziehen hier nach OBL.
Ganz so anders.
Ja, genau. Ostwestfalen-Lippe war mir vorher insofern nur bekannt, weil ich dort sehr viele Yoga-Seminare bei Yoga Vidya in Bad Meinberg gemacht habe. Meine Frau auch, wir waren mit den Kindern da, meine Frau hat ihre Yogalehrerausbildung dort gemacht und so weiter. Das heißt, wir sind dann recht spontan an unseren Urlaubsort gezogen. Und ja, damit war halt auch die Verbindung nach Frankfurt, dieser Event-Location, IHK Frankfurt, Börsenplatz, lockerer geworden. Und ja, dann hat das dazu geführt, dass 2014 das letzte Mal die Kammerkonsum-Konferenz physisch stattgefunden hat und ich mich dann auch mehr in das Thema Wissenschaft begeben habe und Kammerkonsum so ausgeplätschert ist. Also das war auch wieder ein physischer Spurenwechsel. Wir sind wirklich von der auch sehr schnellen und dreckigen Hauptstraße in Frankfurt am Main, die beschauliche Landstraße mit viel Grün und Entschleunigung sind hier dann, haben wir eine andere Spur genommen. Ja. Und sind da jetzt seit 8 Jahren leben wir dort. Und
so haben wir uns auch nochmal so einen mentalen Spurenwechsel wieder auch mit nach sich gezogen, ne? Nochmal für neue Themen, dich zu öffnen.
Auf jeden Fall, genau. Also das Thema ländliche Räume. Ich hatte dann den Vorteil, als Digitalarbeiter konnte ich meine Arbeit mitnehmen. Ich habe dort damals in Wissenschaftsprojekten gearbeitet, die waren eh an der TU Berlin, also auch nicht in Frankfurt. Meine Frau hat das virtuelle Beratungszentrum für das Frankfurter Zentrum für Essstörungen virtuell online, leitet sie diese Sprechstunde. Mhm. Und das konnte sie auch mitnehmen und wir haben eine gute Internetverbindung in Bad Meinberg und so konnten wir relativ einfach umziehen, ohne von den strukturschwachen Einkommensgegebenheiten hier vor Ort in Bad Meinberg dann abhängig zu sein, sondern wir sind gekommen, haben unser Einkommen, unser Geld mitgebracht und konnten dort direkt einfach im ländlichen Raum leben, dank der Digitalisierung. Und dann kam auch so diese Idee, genau, habe mich da in Bad Meinberg in eine Bürgerinitiative eingebracht, das Schlagwort Yoga-Stadt geprägt. In Bad Meinberg leben etwa heute so 500 Leute von 4.000 Einwohnern, die wegen Yoga dahingezogen sind, so wie wir. Es kommen über 100.000 pro Jahr dorthin zu Yoga-Seminaren. Also wir sind da jetzt zwar im ländlichen Raum, aber trotzdem an einem Hotspot, wo auch viele urban-minded people vorbeischauen in der Community. Und ja, das ist auf jeden Fall, hat das mental einiges nach sich gezogen. Also, dass ich auch meine Yoga-Praxis hat sich dadurch nochmal vertieft. Und so, genau, das ist eigentlich so jetzt diese, wo wir jetzt aktuell sind. Und auch ein interessanter Spurenwechsel war das von der Großstadt aufs Land.
Und jetzt quasi ganz aktuell bist du ja auch, ich weiß nicht, ob du noch dabei bist, deswegen das als Frage. Ich habe das gelesen, du promovierst.
Ja.
Und bist du noch dabei zu diesem Thema? Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Nachhaltigkeitsempowerment von Mitarbeiterinnen.
Genau, ich habe noch vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor 4 Wochen etwa, habe ich meine Dissertation eingereicht. Mein Prüfungsamt.
Herzlichen Glückwunsch.
Schön. Alles fertig geschrieben. Das liegt jetzt zur Begutachtung bei 2 Gutachtern. Und Mitte Februar werde ich meinen Termin zur mündlichen Verteidigung haben. Und ja, dann habe ich dieses Projekt Dissertation abgeschlossen. Und das wiederum führt auch dazu, dass ich, glaube ich, zukünftig mehr auch in der Wissenschaft arbeiten werde. Ich habe aktuell schon 2 Lehraufträge Wenn ich dann meine Promotion abgeschlossen habe, ist das eine gewisse Qualifizierung, auch mehr in die Lehre und die Forschung einzusteigen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich zukünftig mehr in der Wissenschaft arbeite. Mhm. So. Und natürlich, und was auch sehr präsent ist, ist das Thema Gemeinwohlökonomie. Ich kenne diese Idee schon aus meiner Frankfurter Zeit. 2012 hatten wir schon eine Kammerkonsumkonferenz zum Motto Ökonomie und Gemeinwohl. Damals war auch Christian Felber schon Speaker bei uns in Frankfurt. Daher kenne ich ihn schon lange. Auf dieser Kammerkonsumkonferenz haben sich sehr viele GWÖ, das Kürzel für Gemeinwohlökonomie, Initiativen gegründet. Unter anderem ist die Regionalgruppe Frankfurt gegründet worden. Ganz viele Menschen haben dann auch den Weg in die GWÖ dort gefunden. Es gab Workshops zum Thema Gemeinwohlökonomie. Und 2015 wurde ich dann gefragt, ob ich Botschafter der Bewegung werden will. Das habe ich sehr gerne angenommen und hatte die GWÖ immer so ein bisschen, ja, als eine wirklich gute Alternative bei mir im Rucksack dabei und habe das auch überall dann positiv promotet. Aber ich war selber nicht wirklich aktiv. Dann wurde irgendwann bei uns eine Regionalgruppe gegründet. Dann wurde die Stiftung Gemeinwohlökonomie NRW auch wieder gefügt in einem Nachbarort von Bad Meinberg. Erwartet man nicht, dass dort so eine Stiftung gegründet wird. Diese Stiftung hat zwei halbe Projektstellen geschaffen. Darauf habe ich mich beworben. Und ja, seitdem arbeite ich hauptamtlich für die GWÖ. Und merke einfach, ja, das ist sehr gute soziale Bewegung. Es macht mir große Freude. Da arbeiten wir mit Kommunen zusammen, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, aber auch mit Studierenden. Und diese Verbindung zwischen Wissenschaft und GWÖ, das scheint ein ja, zukünftig starkes Handlungsfeld von mir zu werden. So, wenn man so an diese Idee glaubt, dass da jetzt Gelegenheiten aufgehen und wo ich merke auch immer, ich folge gern diesem Strom des Lebens, wo wenig Widerstände sind, also wo Dinge leicht gehen.
Ich wollte dich gerade fragen, so dieses, du hast jetzt so viele Spurenwechsel schon, auf die du so zurückblicken kannst, was du so mitnimmst, was du da so rausziehst für diese Momente, wo Spurenwechsel sich bei mir piept's, wo Spurenwechsel sich an... bei mir piept's. Nein, wo Spurenwechsel sich ankündigen. Genau, also red mal weiter, du wolltest gerade sagen.
Ja, das ist ein Gefühl, also ich bin sehr sensibel dafür, wo geht's leicht und wo gibt's Widerstände. Mhm. So. Und ich bin sehr gut darin, Widerständen auszuweichen, was auch gleichzeitig eine Schwäche manchmal ist. Aber diese Qualität, Widerstände zu erkennen und, sage ich mal, wie Wasser um einen Stein herum zu fließen, weil wenn dieser Stein liegt in einem Fluss und das Wasser fließt mühelos um diesen Stein herum. So, und schließt
sich dahinter ja auch wieder zusammen, ne?
Schließt sich wieder. Oder geht
woanders lang, teilt sich.
Genau, auf jeden Fall entstehen Verwirbelungen und so weiter. Mhm. Und so dieses, auch Vertrauen, dass der Fluss des Lebens, in dem ich schwimme, schon eine gewisse Richtung einfach hat. So, und wenn da Widerstände entstehen, ja, dann geht es halt woanders lang. So, ich bin nicht so gut darin, dann solche Widerstände zu bekämpfen. Es gibt ja Menschen, die arbeiten sich ja sehr gerne an sowas ab und beißen sich da durch und so weiter. Das entspricht nicht meiner Mentalität. Mhm. Und das bringt mich zu dem Punkt, weil das auch für mich eine sehr gute, also mir geht es gut damit, eine gute Art ist, durchs Leben zu fließen, weil ich merke, ja, da entsteht immer genau, das baut aufeinander auf und es entsteht immer das Nächste und das ist wie so eine Evolution, die entsteht. Also auch keine großen Brüche. Also, weißt du, als ich von Neckermann bin ich nicht gleich in diese Yoga-Stadt und nicht gleich in das Selbstständige, sondern erstmal, da waren Widerstände, dann habe ich einen Schritt gemacht, war vielleicht mutig zu sagen, ich kündige. Dann kam aber etwas, ja, wo ich geführt wurde, ah ja, Versandhandel ist erstmal das Gleiche, dann, ja, dann war es schon mal öko, dann habe ich Kontakte aufgebaut, dann war meine Selbstständigkeit wieder leichter, durch diese Selbstständigkeit wurde mir ermöglicht, von Frankfurt wegzuziehen und so weiter, das baut und dann bin ich in Bad Meinberg und dann kommt diese Stiftung nebenan zufällig gegründet, dann mache ich das, schließe zeitgleich meine Doktorarbeit ab, dann kommen Hochschulkooperationen und so weiter. Und ja, das ist meine feste Überzeugung, dass es anhand meines bisherigen Lebens, dass ich nur bedingt diese Spurwechsel verursacht habe, sondern dass, oder dass einfach diese Spuren, dieser Spurwechsel schon vorgezeichnet war. Mhm. Und dass ich gar nicht aktiv jetzt das Steuer rumgerissen habe, sondern ja, plötzlich war da eine neue Spur. Und ich wurde rübergeleitet und die Spur war viel schöner. Und ich bin dann auf dieser Spur weitergefahren und plötzlich, ist ja alles schön. Und dann kam der nächste Spurenwechsel. Also das, ich hatte nicht so viele, also jetzt wirklich Probleme dann mit dem Spurwechsel. Sondern ich habe mich darauf eingelassen und habe auch Vertrauen geübt, dass das, was jetzt da kommt, auch wieder ein nächster guter Schritt in meine, ja, im Yoga sagen wir, in mein Dharma, in meine spirituelle Pflicht. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber gut, ich glaube, 80% der Deutschen glauben daran, dass es eine Seele gibt. Von daher kann ich das jetzt auch mal mich outen, dass ich einer dieser 80% bin.
Okay.
Also ich glaube daran, dass es eine Seele gibt. Und ich glaube, dass diese Seele einen Auftrag bekommen hat, warum sie auf Erden sich in einen Körper, in einen männlichen Körper, männlichen weißen Körper in Deutschland hineingeboren hat. So. Und das ist eine unserer wichtigsten Lebensaufgaben aus Sicht von Yoga, wirklich zu erkennen, was ist mein Dharma? Das ist diese, genau, was ist mein, was soll ich lernen? Wo, wie soll ich mich entwickeln? Und was ist meine Pflicht zu tun? So, und das immer mehr zu erkennen, das, wenn man sich auf diesen Weg begibt und da, wie ich, manchmal so kleine Einsichten habe, was dann der große Plan für mich sein soll, dann hat man, also gibt es sehr viel innere Zufriedenheit.
Ja.
Also sich aus dieser Abhängigkeit vom Außen zu lösen und aus innen heraus zu wissen, ja, das ist jetzt die richtige Entscheidung und das hat das Leben jetzt mir serviert und dies, da gehe ich jetzt mit. Da bin ich dann, kann ich frei werden von dem, oh, ich müsste aber, keine Ahnung, diese Doktorarbeit abschließen oder ich müsste unbedingt diese Riesenveranstaltung machen oder da müssten doch mehr Teilnehmer sein und meine Zufriedenheit an solche Dinge zu hängen. Genau, und das ist so etwas, was ich immer öfter merke, wenn ich da mit in Kontakt bin, dann geht alles sehr mühelos und mir geht es gut.
So. Ja, mir kommt auch so das Stichwort abgefahren. Im Einklang. Nee, das ist, finde ich. Ich finde das ganz spannend, weil das auch gerade als du sagtest, ich meine, du hast diese Doktorarbeit ja abgeschlossen, so, ne? Aber dieses, dass du sagst, dieser Zwang ist daraus, es ist irgendwie so eine andere Art Zugang oder Verbindung zu dem, was man tut. Finde ich, also es ist eine andere innere, also so hört es sich an, als sei es eine andere innere Haltung, Herangehensweise, mit der du das getan hast, die die mehr im Einklang ist, ne? Also weniger Kampf, mehr so, das ist auch die Richtung, hier zieht es mich, hier geht es leicht, hier komme ich voran.
Genau. Und es entlastet auch. Also ich glaube, wir sind alle sehr stark in dieser Selbstoptimierungszeit oder wo quasi theoretisch alles möglich ist. Du musst dich nur gesund genug ernähren, du musst nur genügend Sport machen, du musst dich disziplinieren, dann bist du beruflich erfolgreich, du musst die und das Seminar machen und so weiter. Und wir befinden uns einfach in einer Phase der extremen Selbstoptimierung. Und damit einhergeht eine sehr große Verantwortlichkeit für unseren Erfolg. Viele Menschen sind damit überfordert. Viele Menschen sind mit dieser Verantwortung, wenn sie scheitern, überfordert. Weil das ist alles, ich habe das ja kreiert. Ich habe entschieden, dies und das zu machen. Und diese ganzen Entscheidungen aus diesem Ego heraus, aus diesem Ich bin der Gestalter, ich kann alles optimieren, alles ist machbar. Systemisch haben wir auch so einen Machbarkeitswahn. Die Menschheit denkt, wir können alles, wir können die Natur ausbeuten, wir stehen über allem, wir können Menschen, wir können Wahlen manipulieren und alles. Also es ist eine Zeit, die einen Machbarkeitswahn hat, alles ist möglich, ein Selbstoptimierungswahn, ich bin selber schuld, wenn ich nicht erfolgreich bin. Und das verursacht sehr viel Stress und sehr viel Leid, wenn ich eben nicht diesen gesellschaftlichen Normen, diesen Ansprüchen gerecht werde. So, und ich kann sagen, also jetzt mal, ich bin da nicht von frei, aber jetzt mal so auf einer übertriebenen Art und Weise kann ich sagen, hey Leute, damit habe ich gar nichts zu tun. Das Leben sorgt ja dafür, dass ich das lernen soll und erfahren soll und ich lasse mich einfach nur darauf ein. Es ist gar nicht ich, der das macht. Ich bin nicht derjenige, der gestaltet, sondern ich bin derjenige, der da mitgeht und beobachtet. Und damit fühle ich mich entlastet, weil wenn es schief geht, war das halt meine Lernerfahrung. Sollte das halt so sein. Das soll nicht dazu führen, dass das zu einer Ignoranz und Gleichgültigkeit führt. Ja, ich könnte auch sagen, Umweltschutz, das ist jetzt alles so, die Ausbeutung in der dritten Welt, damit habe ich alles nichts zu tun und so. Eben im Gegenteil, ich lasse mich führen und komme zu dem Punkt, dass ich auch eine Gestaltungsmöglichkeit habe und dass ich schon auch entscheiden kann, arbeite ich da oder arbeite ich dort. Und ja, es ist schwer zu beschreiben, aber das, was du sagst, dieses im Einklang sein, zu spüren, ja, tue ich da etwas Gutes mit? Ich glaube, alle Menschen wollen etwas Gutes tun. Das ist eine Grund. Also alle Menschen, es gibt aus dieser Yoga-Tradition, aus der ich stamme, kann man sagen, es gibt nur zwei Grundbedürfnisse. Und das erste Grundbedürfnis, ich möchte geliebt werden. Das ist dieses ganze Anerkennungsding, ja. Und ich möchte lieben. Ich möchte etwas Gutes tun. Ich möchte Menschen so. Und diese ausgehend von diesen zwei Grundbedürfnissen kann man üben, zu schauen, ja, bin ich in der Liebe? Also werde ich geliebt? Ja, für was werde ich geliebt? Und kann ich Liebe geben? Und ja, und das hängt auch miteinander zusammen. Ich kann nur Liebe geben, wenn ich das Gefühl habe, ich werde geliebt. So, und und dieser Weg der ja auch des Loslassens von Vorstellungen, wie das Leben zu laufen hätte, ist für mich auf der einen Seite eine Entlastung und auf der anderen Seite lehrt es mich Demut. Also, dass es auch neben all meinem Bemühen, ich scheitere auch. Ja, also auch dieses, genau. Ich lasse los und gleichzeitig bemühe ich mich und manchmal laufen Dinge schief und dann kann ich mich halt in Demut üben und kann sagen, okay, ich bin gar nicht so wichtig und das Leben hat das jetzt so vorgesehen, geh da durch. So, naja, das kann ich nur zu meinem kleinen Exkurs zu meiner Innenwelt, wie ich versuche, zufrieden zu sein und im Frieden zu sein. Und das übe ich und da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten zu üben. Und ich habe gerade gestern, vielleicht kann ich das mit den Zuhörerinnen teilen, weil ich das so schön fand. Ich habe gestern von einem für mich wichtigen Yoga-Lehrer namens Satchinandana Swami so ein schönes Bild gehört. Er hat so einen Vortrag gehalten und da hat er gesagt, naja, das Leben ist so wie bei einem Künstler. Ja, also wir malen unser Bild des Lebens. Und dann, der Künstler muss immer mal einen Schritt zurücktreten, um das Bild in der Gänze zu erfassen, um zu sehen, oh, da sind die Farben nicht harmonisch, hier habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, das sieht ganz gut aus. Also so, und das auch für uns, wenn wir sagen, wir sind die Maler unseres Lebensbildes, auch immer wieder regelmäßig einen Schritt zurücktreten, ja, und mal auf unser Leben drauf zu schauen, als wenn wir eben nicht das alles machen, sondern aus einer neutralen Position heraus drauf zu schauen und zu gucken, oh, wow, da habe ich total viel Stress. Hier habe ich Menschen geärgert, verärgert, Leid verursacht. Hier läuft's gut und so. Und wirklich sich diese Momente zu schaffen, zurückzutreten, vielleicht mal tief ein- und auszuatmen und sich sein Leben so mal vorzustellen. Und das ist sehr hilfreich, um dann zu gucken, ja, wo läuft es gut, wo sind Entwicklungspfade und was muss ich vielleicht auch den großen Pinsel nehmen und drüber malen und das auslöschen und dieses Projekt sein lassen und mich eher darauf zu konzentrieren, wo schon Harmonie ist, da vielleicht die Farben noch ein bisschen deutlicher hervorzuholen und so weiter. Aber das können wir nur tun, wenn wir zurücktreten. Das fand ich ein sehr schönes Bild, was ich jetzt mit dir und den Zuhörerinnen teilen wollte. Und ich hoffe, dass der eine oder andere, die eine oder andere was damit anfangen kann, was das bedeutet, mal zurückzutreten und auf das Leben in Gänze zu schauen. Ja.
Dankeschön. Schön. Ja, also ich finde, das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild und ich glaube, es ist ein guter Schlusspunkt. Und ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, dass du geteilt hast, deine innere Perspektive, was dich bei den Spurenwechseln mit begleitet hat. Und ja, das finde ich total interessant, ganz, ganz spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach bei vielen auch Anklang findet. Ich finde es auf jeden Fall total spannend und interessant. Und ich danke dir für dieses vertrauensvolle, offene Gespräch.
Ja, und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du überhaupt den Rahmen dafür geschaffen hast, dass du mich da eingeladen hast. Und ich würde mich freuen, genau, wenn, ich weiß nicht, wie deine Feedback-Kultur ist, ob Menschen darauf reagieren und so. Einfach auch, ja, vielleicht löst das etwas bei Menschen aus. Und ich möchte einfach Menschen ermutigen, wirklich Vertrauen in das Leben zu haben und Vertrauen zu haben bei all den Problemen und Krisen, die wir aktuell haben, dass es das Leben gut meint mit uns, dass die Menschen von Grundnatur aus gut sind und dass wir alle irgendwie Gutes tun möchten und Schlechtes vermeiden möchten. Das vergessen wir allzu oft. Und ja, deshalb hoffe ich, dass irgendwie der eine oder andere oder die eine oder andere da einen kleinen Impuls für den Alltag mitnimmt, vielleicht mit einer zuversichtlicheren Brille. Gerade in der Corona-Zeit brauchen wir das dringend, auf die Welt zu schauen, auf unser Leben zu schauen. Und ich wünsche allen, ja, dass ihr Leben gut fließt und dass die Spurenwechsel ohne Kollisionen vonstatten gehen und dass sie da sich auch geführt fühlen.